Rising Darts, der Podcast zum Besserwerden.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rising Darts. Ich selbst war gestern das erste Mal bei einem größeren Doppelturnier. Habe sonst immer nur Einzelsachen bisher gespielt. An der Stelle liebe Grüße an den Dartclub in Wittstock. Und war eine sehr spannende Erfahrung, muss ich sagen. Auch teilweise eine etwas frustrierende Erfahrung. Denn ich muss sagen, mir liegt der Rhythmus überhaupt nicht und ich finde das noch mehr Kopfsport und kopflastig als eh schon im Dart. Aber dazu kann bestimmt auch mein heutiger Gast das ein oder andere sagen, denn der hat sehr, sehr viele Turniere insgesamt schon gespielt. Darüber werden wir jetzt noch reden. Heute bei mir Max König. Hi Max.
Hi, grüß dich.
Schön, dass du dir Zeit nimmst. Hast du selber auch schon Doppelturniere gespielt?
Tatsächlich ja, auch schon ein, zwei gewonnen, aber ich verstehe dein Thema. Der Rhythmus ist einfach gar nicht meins. Also man muss wirklich einen guten Tag haben, um da reinzukommen. Aber wenn man sonst den ganzen Abend nichts anderes gespielt hat, dann irgendwann ist es einfach nur noch anstrengend.
Ich finde auch, das ist so ein bisschen frustrierend, dass man seine eigenen schlechten Würfe so spät erst selbst korrigieren kann, quasi. Also du stehst so lange, nachdem du, sag mal, du hast da 26 geworfen und stehst dann so lange, bis du wieder ran kannst, um es besser zu machen. Das finde ich, so was sehr Nerviges ist. Das hat so was mich echt, so nach den ersten zwei, drei Spielen, war ich echt so, oh, schön, dass ich heute Abend wieder ans Board kann und alleine im ordentlichen Rhythmus spielen.
Absolut, verstehe ich absolut. Also es sind auch für mich zwei unterschiedliche Sportarten. So doof es klingt, aber man muss sich auf so viele andere Spieler noch fixieren, auf den Doppelpartner. Was ist sein Lieblingsdoppel? Vielleicht den Finish-Weg mal ein bisschen ändern. Mal gucken. Unterschiedlich sich dem Gegner, dem Mitspieler auch anpassen. Mensch, manche Einzelspieler können gar kein Doppel, manche Doppelspieler sind schlechter im Einzel. Also da gibt es auch so unterschiedliche Spielertypen.
Ja, ist vielleicht ein ganz guter Satz zu sagen, ist wie eine andere Sportart, hat echt einen ganz anderen Charakter. Vielleicht kannst du den Leuten, die gerade zuhören, erstmal so eine kleine Einleitung zu dir geben, aus welcher Ecke du kommst, wie du zum Dart gekommen bist und wie aktuell so dein Stand ist, auf welchem sich dein Spiel bewegt.
Ja, also Max König mein Name. Ich komme aus der Stadt Brandenburg im Land Brandenburg. Spiele jetzt Dart seit dem ersten Lockdown quasi, nachdem damals Fußball ausgesetzt wurde. Mir die Decke auf den Kopf gefallen ist, habe ich mir eine Dartscheibe hingehangen, wurde immer besser, hatte immer mehr Spaß und Ehrgeiz in diesem Sport, bin dran geblieben. Also ich gehe jetzt, glaube ich, bald in mein fünftes Jahr. Ich spiele auch im Verein. Ich spiele in der MDSL, also Mitteldeutschen Stierdart-Liga, in der obersten Klasse dort. Spiele ich mit bei Fritze Bullmann. Ansonsten habe ich mich letztes Jahr das erste Mal auf die PDC-Bühne getraut mit der Q-School Challenge Tour und Host Nation Qualifier, zumindest die deutschen Turniere alle davon. Und dieses Jahr habe ich mich umentschieden für die PDC Next Gen. Spielerisch ging es bei mir lange Zeit sehr, sehr hoch, immer höher, immer weiter. Dann sind die Ansprüche gestiegen. Seitdem ist der Kopf natürlich der Mittelpunkt in meinem Spiel. Werden wir sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Ansonsten sehe ich mein Spiel, also ich sage mal selber, ich bin zufrieden, wenn ich in der siebten Aufnahme das Spiel ausgemacht habe. Es sind 21 Darts. Den Average kann man selber zusammenrechnen, gucke ich relativ wenig drauf, ist vielleicht auch besser so. Die Aufnahmen sind für mich entscheidender.
Du hast auf jeden Fall auch Ambitionen, den nächsten Schritt zu gehen in vielerlei Hinsicht. Du hast jetzt auch Q-School gespielt, habe ich gesehen bei dir auf Instagram. Vielleicht kannst du ja dazu mal was sagen. Ich glaube, war auch die erste Q-School, die du gespielt hast, wie da so dein Eindruck war, wie die Erfahrung vor Ort war.
Also ich sag mal, man ist im Haifischbecken. Also die Q-School selber das kann man sich gar nicht vorstellen. Also man ist halt in einer Halle mit 700, 750, 800 Leuten mit Begleitung und man hört eine Stecknadel auf den Boden fallen. Also es ist eine unfassbare Ruhe. Man wird erschlagen von diesen ganzen Eindrücken, von den Emotionen. Man ist 3 Stunden vorher in der Halle, spielt sich warm, entspannt am Tisch, spielt sich wieder warm, man sieht Leute, die man kennt und hat diesen, ich sag jetzt mal auch Druck, in diesen 20 Minuten, wo das erste Spiel ist, zu performen. weil sonst, man ist 7 Uhr in der Halle gewesen, um 10 Uhr ging's los. Und wenn du am besten dann noch erst um 12 Uhr dran bist, weil ich glaube 5, 6, 7, 8 Spieler an einem Board erstmal sind, bis man dann mal dran ist bei 500 Leuten ungefähr, dann ja, hat man, wie du gerade schon beim Doppelturnier gesagt hast, da hat man nicht, muss man nicht länger warten, bis man es wieder gut machen kann, sondern wenn du raus bist, bist du raus. Dann hast du dich 4 Stunden warm gespielt, um dann das am nächsten Tag das wieder besser zu machen und quasi 24 Stunden darauf zu warten, dein Spiel wieder ans Board zu bringen.
Das ist ja auch, wenn man immer überlegt, finde ich, bei diesen Turnieren wird einem erstmal klar, was das auch für ein immenser Druck ist im Profigeschäft, ne? Also, wenn man jetzt die Players Championship Turniere der PDC zum Beispiel nimmt, was da so das normale Brotgeschäft für die Profis ist. Wenn du da überlegst, du reist jetzt als Deutscher nach England, du hast da die ganzen Kosten, den ganzen Aufwand, all den Stress mit dem Reisen, dann bist du da im Turniermodus quasi und hast direkt K.O.-Phase bis 6 Legs, spielst sie vielleicht 4 Stunden warm, hast dann dein Spiel und rennst dann in einen Gegner, der dir vielleicht deine 110 um die Ohren haut, dann bist du nach 10 Minuten raus und kannst wieder nach Hause fahren. Also auf welche kleinen Momente quasi dann ankommt, ist schon wirklich krass. Und ich glaube, bei der Q-School kann man das dann auch als Amateur quasi mal nachempfinden, so ein bisschen, ne?
Absolut, absolut. Und am Ende darf man auch nicht vergessen, jeder macht es ja für seine Überzeugung. Also jeder versucht damit, ich sage jetzt mal im Profigeschäft, nicht wir im Amateurbereich, sondern im Profigeschäft, jeder versucht damit, sich 3 warme Mahlzeiten am Tag irgendwie zu verdienen, sein Lebensunterhalt. Und deswegen, wenn ich dann auch die Kommentare lese, ja, wieder schlecht, wieder verloren, was auch immer. Das wird auch nie helfen. Also das habe ich auch selber erlebt jetzt bei meiner Q-School. Ich bin da Fallobst. Das war mir bewusst. Ich will die Erfahrung mitnehmen. Ich kämpfe da nicht für eine Tourcard. Also für mich war es entscheidend, mal diese PDC-Luft zu schnuppern, gucken, wie ich da auch performen kann in so einer Umgebung. Die ersten 2 Tage liefen nicht gut. Der dritte Tag war spielerisch, wo ich sage, völlig in Ordnung, völlig zufrieden. Trotzdem gehe ich 3-mal in der ersten Runde raus, weil mein Gegner in der dritten Runde auch ein starker Spieler war. In der dritten Runde am dritten Tag. Und dann musst du dir Kommentare anlesen, wie doof man ist. Doof gesagt jetzt mal, dass man denn so viel Geld opfert. Wo ich mir denke, gut, ist ja meine Entscheidung.
Ja,
Also.
den Leuten kann man, glaube ich, sowieso nicht helfen. Das hast du ja immer, dass viele Leute reden und wenig Leute was machen. So, ne,
Absolut.
das ist ja in jedem Bereich das Gleiche. Und ich glaube auch, was man vielleicht an der Stelle mal sagen kann, auch die Dartspieler in Deutschland, sage ich mal, die jetzt in den Profibereich vorstoßen, die Tourcard-Holder, die kriegen ja auch ganz schön viel immer ab von den internen Medien, wenn sie dann mal irgendwo rausgehen mit einer 79 oder so. Wo man mal sagen muss, auf diesem Niveau bedeutet ja der Unterschied zwischen 80 und 90 eine Aufnahme. Also das ist ja nicht so, weißt du, als Amateurspieler denken sich das manchmal so, dass die, wenn die eine 80 spielen, ja das schlechteste Spiel ihres Lebens gemacht haben in dem Profibereich. Aber manchmal heißt das einfach nur, dass du mal 5 Doppel vorbei wirfst im Spiel und schon richtig weit runter gehst im Average. Also wie da teilweise berichtet wird, da schüttel ich auch immer nur mit dem Kopf. Also da fragt man sich manchmal, wer die Berichte schreibt.
Absolut, und vor allem die Q-School ist ein Haifischbecken. Also das sind bestimmt 50, 60, vielleicht 100 Spieler, die auch das Zeug dazu hätten, spielerisch da oben mal mitzuspielen. Und wenn es auch nur für die 2 Jahre ist. Aber es kommen halt immer auch nur, ich sag jetzt mal, insgesamt vielleicht 20, 30 Leute in beiden Q-Schools, da mir rechnet, die es dann zum Schluss schaffen. Und wenn man dann wirklich abends auf der Couch sitzt und sich die Medienberichte anguckt, mit damals ja noch hier hopp und wenig enttäuschen, hopp und wenig wieder 0 Punkte, hopp und wenig schlecht, was auch immer da kommt, also, dann denkst du dir auch, also in welchem Film bist du denn hier? Am Ende freue ich mich für jeden, der es schafft, der hat es verdient, der soll sich da 2 Jahre austoben und dann wird er sehen, ob was packt oder nicht. Am Ende haben die alle irgendwie noch so viel Grips, selber zu entscheiden, was für die gut ist.
Ja, und wie krass das Niveau ist, sieht man ja auch daran, dass sich von den Leuten, die jetzt letztes Jahr die Tourcard quasi verloren haben, nur ganz, ganz wenige direkt wieder erholen konnten über die Q-School. Also die meisten, die gerade 2 Jahre Profibereich gespielt haben und es versucht haben, jetzt in der Q-School sind, gescheitert. Daran sieht man ja, wie brutal das Niveau dann auch jetzt ist mittlerweile. Ich hatte auch gesehen, du hast, wenn ich richtig bin jetzt, hast du gegen Nico Blume gespielt, ne?
Genau.
Und da hast du auch ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Ich glaube, ihr wart beide bei 77, 78 irgendwie.
Genau, also am Ende hat es Nico mit seiner Erfahrung wieder gut gemacht und das ist, glaube ich, das größte, das was mir einfach noch fehlt, Erfahrung, in den richtigen Momenten da zu sein, macht Nico clever, nimmt ein High Finish raus, als ich auf Tops stand, alles sowas. Am Ende spielen wir beide, es steht, glaube ich, 5-2 für ihn am Ende, obwohl wir in denselben Average spielen, und das ist das, was ich meine. Der Average sagt nicht viel aus. Kannst auch 10 Punkte höher im Average spielen und kannst das Spiel verlieren.
Ja, ist extrem viel Timing, ne? Und das sieht man dann bei den erfahrenen Spielern immer mehr. Das finde ich, sieht man selbst in der Amateurebene, wenn man jetzt irgendwie Ligaspiele macht oder so. Selbst da sieht man manchmal so die, ich sag mal, alten Hasen, die erfahrenen Spieler, die nehmen dann halt manchmal einfach die perfekten Momente mit und lassen sich dann auch mal ein bisschen gehen in den Momenten, wo sie nicht voll da sein müssen. Und holen aber so halt konstant immer wieder die entscheidenden Matchstarts. Ne?
Genau. Kennt man, sieht man immer wieder bei den Erfahrenen. Die jungen Wilden sind einfach emotionsloser, so habe ich das Gefühl. Die sind einfach, die nehmen ihren jugendlichen Leichtsinn mit. Das kann absolut zum Vorteil sein. Kann auch in die andere Richtung gehen. Also man sieht solche und solche Beispiele. Aber Erfahrung, die spielen ihren Stiefel runter. Und das merkst du auch auf Amateurebene. Du hast Spieler, wo du sagen würdest, okay, ich habe eine Chance gegen den, lass es Bundesligaspieler sein oder was auch immer. Aber die lächeln dich an im Match und die wissen genau, wann sie gegen dich anziehen müssen und wann nicht. Und zum Schluss schüttelst du den Kopf, gibst ihm die Hand, Glückwunsch. Und man hat da seine Nemesis-Spieler, die kriegt man einfach nicht geschlagen. Egal, wie
Aber
sehr man es will.
ist ja auch die größte Motivation, wenn man so eine Spiele hat, wo man dann sagt, man will daran arbeiten, dass man irgendwann halt auch auf dieses Level kommt und auch diese wichtigen Momente macht. Weil du ja auch sagtest jetzt Q-School, du bist der Fallobst gewesen. Ich meine, viele von denen, die jetzt Tour spielen, waren ja auch mal Fallobst auf diesem Niveau. Also jeder fängt ja irgendwo an. Von daher sollte man sich, glaube ich, davon ja nicht irgendwie demotivieren lassen, sondern dass er sich freuen, dass man sozusagen diese Lehrstunden bekommt und da was mitnehmen kann.
Absolut, also das ist genau das Ziel gewesen. Zeigt mir, wo meine Schwächen sind. Ich möchte sehen, wie gut mein Spiel wirklich sein kann, weil man spielt bei der PDC und deswegen spiele ich das auch gerne. Man spielt unter totalen Optimalbedingungen. Also du hast in der Regel hat man, also jetzt bei Challenge Tour, Host Nation Qualifier, man hat Schreiber gestellt, man spielt in diesen blauen Kabinen. Es ist eine, wie ich schon gesagt habe, völlige Ruhe da drinne. Also dort ist es auch nicht gesehen, dass am Nebenboard mal jemand rumbrüllt. Das ist einfach ruhig und es liegt nur an einem selber, ob man performen kann oder nicht. Man kann nicht die Ausrede auf andere ziehen, was man da alles hört. Der Wind, hier im Nebenboard schreit einer hustet die ganze Zeit, was auch immer. Das hast du eigentlich da nicht. Und dementsprechend kann man sich messen auf allerhöchstem Niveau. Und warum soll ich mich gegen, ich sage jetzt mal, schlechtere Spieler messen und mich freuen zu gewinnen? Ich krieg lieber, da sage ich ehrlich, kriege ich lieber Packungen, lerne davon und irgendwann wird meine Zeit kommen.
Das ist, glaube ich, auch die richtige Einstellung. Und zwecks Messen mit anderen, ich glaube, du spielst auch Liga noch, ne?
Ja, genau.
Vielleicht können wir auch darauf kurz eingehen, weil auch einige Leute zuhören aus der Region bei euch, das weiß ich. Vielleicht können wir euren Verein auch noch mal kurz benennen und du ein paar Worte dazu sagen, dass der eine oder andere, vielleicht auch, falls er aus der Region kommt, sich mal bei euch melden kann oder vorbeischauen, dass wir auch einfach ja, den Verein mit drin haben. Ich werde den noch unten mal mit in die Shownotes reinpacken.
Ja, also Fritze Bullmann heißt der Verein. Der Name kommt von einer brandenburgischen Saga. Der heißt Fritze Bollmann, war man Fischer. Deswegen Bollmann, Bullmann. So hat sich der Name entwickelt aus der Stadt Brandenburg und wir spielen in der ersten mitteldeutschen Stierdat-Liga Nord. Also das ist, die mitteldeutsche Stierdat-Liga ist quasi ein Verbund aus vier Bundesländern: Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und jetzt noch, ich sag jetzt mal, der westliche Teil Brandenburgs, weil Brandenburg an sich noch keinen eigenen Dartverband hat. Wir sind jetzt der erste Brandenburger Verein, der es geschafft hat, in die erste dieser Ligen zu kommen. Man kann es doof gesagt mit der dritten Liga vergleichen oder vielleicht auch im Fußball mit Regionalligen, wo es in jedem Bundesland eine eigene gibt. So kann man das vergleichen. Wir hätten nicht die Möglichkeit aufzusteigen. Haben wir auch, muss man heute jetzt auch ehrlich sagen, spielerisch nicht das Niveau zu. Wir sind jetzt in der Liga aufgestiegen und stand jetzt von 6 Teams auf Rang 5. Für mich persönlich hat die Saison eigentlich sehr, sehr gut angefangen. Man misst sich ja gegen die besten Spieler Ostdeutschlands. Ausnahme natürlich Berlin, die auch viele, viele gute Spieler haben. Aber wir haben unter anderem die Leipziger bei uns in der Liga, wo auch die zweite Mannschaft, die bei uns mitspielt, die kompletten Bundesligaspieler mit integriert hat. Also die Mannschaft ist eigentlich die Bundesligamannschaft. Ein, zwei Ausnahmen, die nur Bundesliga spielen, gibt es natürlich, aber trotzdem kann man sich da messen. Die Liga für mich hat sehr gut gestartet. Ich habe mich bis vor kurzem noch eigentlich immer in den Top 10 der Einzelspieler wiedergefunden. Hänge jetzt aber seit enormer Zeit in einer ganz schönen Formkrise, wo der Kopf ganz schön arbeitet und deswegen läuft es gerade nicht so gut. Viele Niederlagen, viele unnötige Niederlagen, Probleme auf Doppel. Ja, auch da werden es wieder bessere Zeiten, wird es wieder bessere Zeiten geben. Aber ansonsten der Verein Brandenburg, ihr in Brandenburg, wir suchen immer neue Leute, wir freuen uns immer auf Nachwuchs. Wir sind mittlerweile bestimmt, ach du Heiliger, 30, 40 Mann bestimmt, haben zwei Mannschaften jetzt. Viele junge Leute, es freut uns, wir haben Jugendschutzsiegel. Bei uns ist auch Alkoholverbot zum Beispiel als Spieler bei Ligen und Pokalspielen. Also die Gegner natürlich dürfen, wird ausgeschenkt, aber wir als Verein halten uns da sehr, sehr zurück. Um auch Jugend anzuwerben, machen Kindertraining, also eigene Turniere. Dementsprechend versuchen wir da ein bisschen vorwärts zu kommen, als Verein zu wachsen.
Ja, wir packen, wie gesagt, auf jeden Fall in die Beschreibung mal mit rein, sowohl dein Instagram-Account als auch den von eurem Verein. Der da Lust hat, kann sich dann gerne die Sache anschauen oder sich melden. Du sprichst jetzt schon die Mitteldeutsche Liga an oder der Ligenverbund, sag ich mal. Da ist ja viel passiert in den letzten Jahren. Bei uns in Brandenburg formieren sich jetzt ja auch so eigene Ligensysteme nochmal davon unabhängig. Das ist ja wirklich spannend, wie viel da einfach passiert. Da sind ja verschiedenste Systeme und ehrenamtliche Leute, die da Tolles leisten. Ich werde auch in einer der nächsten Folgen, werdet ihr hören, den Ligaleiter, beziehungsweise derjenige, der das mit aufgebaut hat, dieser Brandenburg-internen Ligen mal zum Gespräch hier haben. Weil ich finde auch, wenn man jetzt anfängt, irgendwie so mit Dart und Lust hat, in den Verein zu gehen, es ist sehr undurchsichtig, ne, bisher. Also man sieht ja nicht so richtig durch, welche Ligen sind wo, wer spielt wann. Und also es ist nicht so wie beim Fußball, dass du fußball.de hast und alles auf einen Blick, sondern es formiert sich gerade erst alles. Von daher versuche ich auch hier im Podcast, dass man ein bisschen da einen Überblick bekommt. Wie ist denn bei euch dann, weil du sagst, aufsteigen geht nicht. Wie wäre denn eigentlich der Weg jetzt für einen Verein aus den Bundesländern, die beteiligt sind, wenn die in die Bundesliga irgendwie hoch wollen?
Oh, das ist eine gute Frage. Also, also man braucht, um in die Bundesliga zu kommen, weil die Bundesliga, die erste und zweite Bundesliga, ist dem DDV, dem Deutschen Dartverband, wie sagt man, untergejubelt? Keine Ahnung.
Untergeordnet, genau.
Untergeordnet, ja, genau. Genau, und um in dem Deutschen Dartverband Ligen zu spielen, braucht man auch einen eigenen Verband. Und den haben wir halt nicht. Den hat aber Sachs Sachsen-Anhalt seit kurzem. Sachsen hat den schon eine ganze Weile. Und dementsprechend gibt es da, glaube ich, interne Meisterschaften um den Aufstieg, um die Aufstiegsrelegation. Da gibt es ja dann auch, glaube ich, meine ich, so ein Aufstiegsturnier zwischen den einzelnen Bundesländern, wo dann halt die besten Mannschaften sich durchsetzen können und halt in die erste bzw. zweite Liga aufsteigen können.
Genau, weil ich kenne es von hier oben. Ich bin ja in Greifswald hier ansässig mittlerweile. Hier kenne ich es ja auch. Hier sind noch innerhalb von 10 Kilometern Luftlinie zwei Vereine, die zweite Bundesliga spielen. Und wir auch den einen oder anderen Spieler noch zu Gast haben hier. Genau, deshalb, weil da sieht man es schon mal wieder, dass es echt sehr undurchsichtig ist, noch für denjenigen, der nicht tief drin ist in der Materie, irgendwie durchzusehen, wer wo sich wie qualifiziert und so weiter. Aber auch das wird sich, denke ich, in den nächsten Jahren noch mal ein bisschen verbessern. Das kommt ja jetzt alles erst so richtig. Du hast Formkrise angesprochen gerade, da würde ich gerne noch mal kurz drauf eingehen. Hast du da einen Auslöser für? Also gibt es irgendwie was, worauf du das zurückführen kannst, dass das so kam?
Ansprüche. Ich glaube, Ansprüche ist das Allergrößte. Also am Anfang ist es nun mal so, kann ich auch mal bei mir erzählen, wie es bei mir war. Ich habe am Anfang relativ schnell eine Leistungssteigerung gehabt. Relativ schnell die 50 erreicht, relativ schnell dann auch die 60 erreicht. Ab der 60 bin ich immer der Meinung, wenn man regelmäßig spielt, wirklich täglich, vielleicht jeden zweiten Tag dran bleibt, dann kann jeder Spieler mindestens eine 60 spielen. Danach wird es dann halt langsamer, schwieriger, und dann hat man Ansprüche gekriegt. Dann ist man schon mal auf die 65 gekommen. Dann ist man wieder abgestürzt kurz. Aber es waren meistens nur kurze Dauern, bis man sich dann doch relativ auf die Richtung 70 bewegt hat, Richtung, vielleicht um die 70 immer gespielt hat und dann kamen Ansprüche dazu. Man wollte schneller, man wollte weiter, man wollte höher. Es war bei mir so zum Beispiel, dass ich mein erstes großes Turnier, viele werden es vielleicht noch kennen, das war die Soccer World in Steinfurt. Da bin ich hingefahren, da habe ich gar nicht so lange gespielt gerade, wenn überhaupt ein Jahr. Und hatte, bin da ohne Ansprüche hin. Ich war der klassische Fußballer, der beim Fußball immer der Ehrgeizigste auf dem Platz war. Und bin da mit voller Zuversicht hin, hab mal geguckt, wollte in die Silberrunde kommen. Das ist ein Turnier mal für alle. Das ist ein Turnier, wo man, ich glaub, 350 Teilnehmer hatte, an der holländischen Grenze, groß organisiert. Und das war das letzte Turnier da, dort leider, weil die Soccer World, das ist so eine Fußballhalle da, verkauft wurde. Und dort bin ich dann von den 300, knapp 50 Leuten 17. geworden. Mit teilweise häufig über 80 gespielt, richtig gut gezockt. Mich kannte keiner, ich hatte keinen Anspruch. Und dann kriegt man Ansprüche. Dann fängt man an, okay, diese Leistung will ich wieder spielen. Irgendwann sinkt man wieder ab. Kommt nach und nach wieder hoch. Ob man auf dieses Niveau nochmal kommt, steht auf einem anderen, auf einem anderen Blatt. Dasselbe nach der Q-School. Q-School 2 Tage Mist gespielt. Der dritte Tag, wie du schon gesagt hast, mit der 77, super Spiel, bin ich voll zufrieden mit. Hat man wieder Ansprüche, fährt zum Host Nation Qualifier, gewinnt da mal ein Spiel, verliert da mal ein Spiel. Aber die Challenge Tour gerade die Challenge Tour, da habe ich tatsächlich jedes Spiel zwar mit 5:4 verloren, in der ersten Runde von 5 Turnieren 4 Spiele mit 5:4 verloren. Aber ich glaube, mein schlechtestes Spiel irgendwie war 75. Also da ging alles. Da habe ich ein klasse Turnier gespielt. Ich war super zufrieden. Kleiner Fun Fact, von den 4, 5, 4 hatte ich nicht einen einzigen Matchstart. Also da haben wir wieder Thema Erfahrung. Dann breaken sie dich halt mit 15 in dem Moment. Und einfach stark. Und dann kriegt man wieder Ansprüche. Und diese Ansprüche konnte ich einfach nie wieder erfüllen. Das ist dann, man kommt dann in Frust, man fängt an zu krampfen, man versucht was zu ändern, wo es gar nichts zu ändern gibt. Man ist nur in den Gedanken, man kriegt sich gar nicht im Fokus. Ich habe ein ganz großes Problem, in den Fokus zu kommen, weil ich denke, weil ich nur am Denken bin und da versuche ich gerade Methoden zu finden, wieder rauszukommen. Was ich probieren möchte jetzt, ist mit Atemtechniken anzufangen. Das soll wohl helfen, weiß ich nicht, ich werde mich darauf einlassen. Ansonsten Akzeptanz, ein ganz großer Punkt. Man akzeptiert ja sein Spiel nicht. Wird jeder kennen, diesen Frust, das Triple, das große Singlefeld nicht zu treffen. Man spielt sich in eine Stresssituation rein, man kriegt schwitzige Finger, man wird nervös, man fängt an zu zappeln. Also jeder kennt das, glaube ich. Und da diese Ruhe zu bewahren, zu seinem Spiel zu finden, zu akzeptieren, Selbstvertrauen, da muss man wieder hinkommen. Aber das ist leichter gesagt als getan. Wird jeder kennen.
Auf jeden Fall ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der auch ja nicht so oft thematisiert wird in der Szene, dieses Thema Erwartung an sich selbst. Weil ich glaube, jeder kennt das, dass man immer, sobald man mal einmal, sag ich mal, eine 70 gespielt hat, sofort das immer wieder wiederholen möchte. Und ich glaube, der richtige Ansatz ist vielleicht so ein bisschen, so habe ich jedenfalls für mich gelernt, auch gerade in dem letzten halben Jahr, dass ich mir sage, wenn ich jetzt, ich sag mal, ich spiele eine 85 über 3 Legs, was so das Höchste ist, was ich bisher gespielt habe über 3 Legs oder über Best of 5, sagen wir mal so, dann ist es das so, dass ich für mich das abspeichere, dass ich sage, ich weiß, dass ich das jetzt spielen kann. Also wenn es gut läuft, wenn ich ein gutes Gefühl habe, weiß ich, ich kann das abrufen. Aber ich sage mir auch gleichzeitig, ich darf nicht erwarten, dass ich das jetzt immer spiele und ich darf das von mir selbst auch noch nicht erwarten, dass das was mit Konstanz auf diesem Level zu tun hat. Und das ist immer so ein schmaler Grat halt, den du ja auch ansprichst. Und so habe ich es für mich zumindest so ein bisschen hinbekommen. Trotzdem ist es natürlich so, dass ich, wenn ich jetzt ein Spiel bei habe, wo ich dann wieder 12 Pfeile in Emlek auf Doppel vorbeijage, dass ich dann halt auch nicht mehr so bin wie vor 2 Jahren, dass ich sage, ja, okay, passiert. Sondern dass ich dann halt auch schon innerlich koche. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem dann, ne?
Absolut. Man fängt dann an, nervös zu werden, Selbstvertrauen sinkt. Vielleicht verliert man sogar ein Leg, wo man es mit 200 Punkten geführt hat, weil der Gegner es dann schamlos ausnutzt. Aber ja, abhaken weiter. Also man kann es ja eh nicht mehr ändern. Das wird kein VAR in dem Moment kommen und sagen, jetzt wird zurückgenommen, das Doppelfeld. Also das passiert nicht. Da sind wir in der falschen Sportart für.
Ja, zum Glück eigentlich auch, muss man sagen.
Absolut.
Ist ein sehr, sehr ehrlicher Sport. Da gibt es wenig im Nachhinein irgendwie drüber zu reden, wie Situationen waren, sondern man kann immer nur sich selbst, wenn dann den Vorwurf machen. Ne? So
Genau.
fand eigentlich schön, das finde ich, dass man da halt nicht so diese ganzen Diskussionen hat wie bei anderen Sportarten. Vielleicht kannst du ja mal, weil du hast schon angesprochen, wenn man stabil eine 60 spielt, dann ist man schon auf einem wirklich soliden Niveau eigentlich angekommen, wo dann die Schritte auch langsamer werden. Ich glaube, viele würden auch gern da ankommen, auch viele von den Leuten, die gerade zuhören. Bei mir hat es auch ewig gedauert, bis ich dieses Level dann mal so hinbekommen habe. Jetzt ist es so, dass ich so 60 stabil spiele und natürlich auch weiter hoch will. Aber vielleicht kannst du mal von deinem Training und deinen Jahren Erfahrung jetzt so ein bisschen was mitgeben an die Leute. Welche Trainingsspiele machst du? Wie viel trainierst du? Und hast du vielleicht den einen oder anderen Tipp an die Leute, die vielleicht erst anfangen jetzt?
Ja, also ich fange mal an, wie ich trainiere oder wie viel ich spiele. Es kann sein, dass es eine Woche gibt, wo ich jeden Tag spiele. Wenn es zeitlich nicht passt, wird weniger gespielt. Also manchmal ist man einfach zeitlich so eingebunden, dass man dann wirklich nur vielleicht ein, zweimal die Woche es schafft oder vielleicht auch gar nicht. Jeder hat einen anderen Job, jeder hat einen anderen Alltag, Familie, was auch immer dazu gehört. Gar nicht verrückt machen lassen. Wichtig ist, wenn man spielt, dann nicht einfach 501 oder auf die 20 ballern. Also das bringt nichts, auf lange Sicht nichts. Man muss lernen, das Board bespielen zu können. Man muss lernen, dass man mit jedem Dart auch woanders hinwerfen kann. Also das Board bespielen heißt nicht einfach nur, ich werfe jetzt mal drei Darts auf die 20, danach drei Darts auf die 19. Das ist nicht zielführend. Also man muss auch mal mit dem ersten Dart, weiß ich nicht, eine gute Einwerfübung, was ich zum Einwerfen zum Beispiel immer mache, ist einfach die Ränder bespielen. Doppel 20, Doppel 3, Doppel 11, Doppel 6, Bullseye. Mal Gruppen werfen. Dann wiederum mit dem ersten Dart nach ganz oben, mit dem zweiten Dart nach ganz unten, dritten Dart in der Mitte und so weiter. 20, 19, 18, immer im Switchen. Versuchen so viel Triple dabei mitzunehmen, wie es geht. Also allgemein, oh, klar, man kennt die Einwerfspieler und die sind auch, haben alle ihre gute Daseinsberechtigung. Hier 170, 121. Ich denke mal, das wird dir jeder sagen. Das sind einfach Spiele, wo du einfach auch das ganze Board bespielst. Es gibt Scoring-Trainingsspiele, es gibt Doppeltrainingsspiele. Man kann alles machen, man kann alles einbauen. Nur aber diese reine 501, wo man dann, weiß ich nicht, ab und zu mal ein Doppel hat, das bringt einem nichts weiter. Würde ich auch, wenn man eine halbe Stunde nur hat, dann soll man sich lieber hinstellen, einfach ein bisschen die Boards bespielen. Und wenn es einfach nur jedes Trippelfeld ist, oder kann man noch machen. Man kann auch mal, was ich ganz wichtig finde, an seinem Wurf auch mal arbeiten. Also ich sehe natürlich viele, und das ist auch viel natürlich auch aus dem E-Dart heraus, wo man Würfe erkennt, die vielleicht auch nicht ganz sauber sind. Was mir immer hilft, ist, ich lasse den Arm gerne stehen. Bedeutet, ich werfe beim Aufwerfen meinen ersten Dart und lasse den Arm, so wie er einfach beim Release ist, einfach mal für 2 Sekunden stehen. Und dann erst greife ich zum nächsten, weil wir Rechtshänder zum Beispiel ziehen ganz oft in die 5, weil wir einfach schon mit dem Arm wieder Richtung zweiten Dart gehen. Oder die Linkshänder halt Richtung Doppel-1, Richtung Doppel-1, Richtung 1. Und da einfach, um ein bisschen Sauberkeit reinzukriegen, um reinzukommen, lieber das Board so ein bisschen bespielen, an dem Wurf arbeiten. Das 501, das kann man machen, wenn man wirklich viel Zeit oder Zeit in Training investiert hat und zum Schluss, als Abschluss nochmal ein schönes Spielchen.
Finde ich sehr spannend, auch gerade den Aspekt mit dem Arm stehen lassen. So etwas, was ich selber so auch noch nie probiert habe oder so drauf geachtet habe, werde ich auch mal in mein Training mal integrieren und mir das mal angucken, ob
Da
da
sieht man
Bedarf.
auch ganz gute Fehlerquelle tatsächlich. Weil bei vielen Spielern ist es so, dass die den Arm, wenn sie den durchgezogen haben und da stehen lassen, dann zeigt der Dart vielleicht Richtung Doppel-9, so ganz weit weg. Das ist eine Fehlerquelle, weil in Drucksituationen, wo der Release stimmen muss, fängt man an zu korrigieren. Und dieses Korrigieren, da sollte man viel sauberer werden. Dementsprechend, man soll gar nicht so krass am Stand eigentlich rumarbeiten. Ja gut, jeder, der mich kennt, wird jetzt lachen. Man kann ja Wasser predigen und Wein saufen, oder heißt
So, so kann man das sagen,
das so? Nein, aber da wird man merken, man muss sich einfach nur gemütlich hinstellen, natürlich hinstellen, einfach mal einen Abend durchziehen und gucken, wo bin ich eigentlich? Ziehe ich eigentlich in die richtige Richtung oder bin ich am Korrigieren? Also da kann man schon viel Punkte auch bei seinem eigenen Spiel herausholen, indem man da einfach mal drauf achtet.
ja. Das ist ein cooler Aspekt, den hatten wir auch so noch nicht im Podcast. Von daher vielen Dank schon mal an der Stelle. Kann, glaube ich, jeder mal zu Hause auch ganz entspannt austesten und was mitnehmen. Wir sind schon fast am Ende wieder von der Zeit. Was aber immer noch wichtig ist für mich, sind persönliche Ziele. Wie sieht es bei dir aus? Einmal auf dieses Jahr ausgerichtet und einmal vielleicht so im ja, 5-Jahres-Vorausblick, wo du dann hin würdest mit deinem Spiel.
Auf dieses Jahr hinaus, ich will meinen Kopf in den Griff kriegen. Also, ich habe mir jetzt jahrelang das Ziel mal gesetzt, ich will meine konstante 70 haben. Konstante 70 heißt für mich mindestens 7 von 10 Spielen. Eigentlich, ich bin von diesem Ziel weg. Nicht, weil ich nicht spielen kann, sondern weil es einfach nichts bringt. Also, man braucht nicht ständig auf Averages oder was auch immer vergewissern. Ich will meinen Kopf in den Griff kriegen. Ich will ruhig an Bord werden. Ich will wieder in den Fokus kommen. Und ich will einfach zufrieden mit meinem Spiel sein. Egal, was da am Ende steht. Und das ist ein Weg, ich glaube, der wird nicht nur dieses Jahr dauern. Ich würde das hier schon fast auf die nächsten 5 Jahre einfach mal beziehen. Ich habe ein Ziel, was ich eigentlich immer verfolge. Und das ist aber nicht in 5 Jahren, sondern in 20 Jahren. Ich will einmal auf der Bühne. Einmal. Und wenn ich es einmal geschafft habe, also daraufhin arbeite ich hin. Dafür investiere ich meine Zeit. Ich will es einmal schaffen. Und wenn ich da auch 6-0 verliere, ist es mir völlig egal. Ich will dieses Ziel haben, einmal irgendwo, vielleicht über die European Tour, so auf die Bühne zu kommen. Wann auch
Ja,
immer.
das ist ein sehr cooles Ziel. Ist, glaube ich, auch was, was viele mit dir teilen, die so ambitioniert im Amateursport unterwegs sind. Und da sieht man auch immer mal, wenn man jetzt so sagt, auch bei diesem, was wir vorhin hatten, diese ganzen Mecker über die, die den Sprung in die Profiszene dann nicht geschafft haben und so. Hey, wenn die da bei der European Tour am Freitag irgendwo auflaufen oder so, das ist ja trotzdem nichts in dem Sinne Normales, sondern das ist der Traum von Tausenden von Spielern in Deutschland, sage ich mal, die dat, dafür alles jedem da einmal hinzukommen. Und daher, glaube ich, sollte man das immer auch genau so bewerten, dass das eine Riesenleistung ist und nicht irgendwie was Nebensächliches, ne?
Absolut. Und wenn ich es nicht schaffe, dann will ich wenigstens gesagt haben, ich habe alles dafür probiert.
Ja, ich glaube auch, wie gesagt, dein Spiel ist ja schon sehr stark, also ist ja nichts, was jetzt irgendwie unrealistisch ist, zu erreichen, ne? Von daher, ich drücke auf jeden Fall die Daumen und würde als letzte Frage noch stellen, die wir auch immer hier im Podcast haben, weil wir jetzt gerade bei dem Profi-Zirkel schon waren. Wer sind deine Lieblingsspieler?
Ich sag mal so, ich drücke jedem Deutschen die Daumen. Also. Da habe ich jetzt keinen speziellen. Ich freue mich für jeden, der es aus dem deutschsprachigen Raum schafft. Ich hoffe, irgendwann haben wir einen in den Top 16, vielleicht mal einen Major-Sieger. Also ich freue mich für jeden, der das spielt. Wir haben so viele gute Leute und auch junge Leute, die nachkommen werden. International habe ich nur einen, das ist Nathan Espinel. Das ist einfach, wir haben ein bisschen ähnlichen Werdegang. Er kommt aus dem Fußball, ich komme aus dem Fußball. Er hat einfach diesen absoluten Ehrgeiz, diesen Willen und dieses auch Selbstvertrauen, auch wenn er mit seiner Datitis ganz stark zu kämpfen hat. Und genau da von ihm kann man sich so viel abgucken, finde ich.
Ich glaube auch, ist einer der Spieler, wo man auf jeden Fall sich viel über Thema Mindset rausziehen kann, aus seinem Werdegang und auch seinem ganzen Spiel. Und diese Kämpferattitüde ist natürlich auch was, was, glaube ich, viele sehr zu schätzen wissen, zu Recht. Dass er selbst, wenn er 5-0 hinten liegt, immer noch so spielt im nächsten Leg, als wenn es jetzt um alles geht, ne? Also er hat das wirklich verinnerlicht, dieses, dass du im Dart jedes Spiel noch drehen kannst.
Absolut.
Max, ich danke dir ganz herzlich für die Zeit. Wir sind schon wieder am Ende. Es geht immer im Fluge rum. Ich glaube, es sind wieder sehr viele spannende Aspekte dabei gewesen für euch Zuhörer.
Ich
Danke
hätte.
euch an der Stelle auch mal für den riesigen Support in den letzten Wochen und Tagen. Gerne auch wieder mit 5 Sternen bewerten, wer es noch nicht gemacht hat, hier bei Spotify oder bei YouTube ein Abo dalassen. Das unterstützt die ganze Sache, ohne dass es groß kompliziert für euch ist. Und dann sage ich Good Darts, gebe das letzte Schlusswort an dich, Max, und sage schon mal an die Zuhörer, bis nächste Woche.
Ja, man hat mir mal gesagt, das möchte ich als Tipp gerne mitgeben oder 2 Tipps noch. Man hat das Potenzial, mit jeder Aufnahme eine 100 zu werfen. Und ich glaube, das kann jeder. Und Daran sollte man immer glauben, dass man das kann. Und ein ganz großes Learning, auch was ich bei der PDC hatte, was ich immer mitgeben möchte, ist gut für den Kopf. Ich sag mal so, bei der PDC war es so, wenn ich in meinen Anwurfslegs 18 Darts werfe, muss mein Gegner mich erstmal mit 15 breaken, damit er das Leg holt. Genauso kann man das bei 24 Darts auch sehen. Dann muss er erstmal eine 71er Average spielen und mit 21 Darts breaken. Das muss man erstmal schaffen. Also immer dran glauben, auch wenn da ein besserer Spieler an Bord steht, dran glauben, dass man den auch besiegen kann.
Glaube ich sowieso der wichtigste Tipp vielleicht nochmal überhaupt am Ende, dass man in jedes Spiel so reingeht, dass man den Glauben hat, man kann es zu gewinnen und nicht vorher irgendwo guckt, wie viel spielt der im Average, wie hat der im Turnier bisher gespielt, sondern immer positiv ran ans Board. Und damit danke dir, Max. Danke für die ganzen Impulse. Danke euch für Zuhören und bis zum nächsten Sonntag hier bei Rising Darts. Ciao, ciao.
Rising
Ciao.
Darts. Jetzt mit 5 Sternen bewerten und das Projekt unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.